Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Immer wieder AstraZeneca. Der Impfstoff des Unternehmens steht erneut im Fokus. In Deutschland soll er nur noch für Menschen ab 60 eingesetzt werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde und die Weltgesundheitsorganisation sehen dagegen keinen Anlass dazu, die bisherige Empfehlung für den Impfstoff zu ändern. Wir schauen genau auf den Stand der Dinge und ich bespreche ihn mit Lisa Federle, Notärztin und Pandemiebeauftragte von Tübingen. Wir sprechen dann auch über den Tübinger Weg, der auch stark von steigenden Inzidenzzahlen bedroht ist. Dazu noch der Blick nach Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron einen vierwöchigen landesweiten Lockdown verkündet hat. Erst sollten die Älteren nicht, jetzt sollen die eher Jüngeren nicht. Die wechselnden Impfempfehlungen bezüglich des Impfstoffs von AstraZeneca verbessern das ramponierte Image nicht unbedingt. Kanzlerin Angela Merkel hat zwar betont, dass der Fall auch zeige, dass bei Nebenwirkungen schnell reagiert werde. Das sollte das Vertrauen doch eher stärken. Doch weil die Impfungen in Deutschland insgesamt eher schleppend angelaufen sind, bleibt bei vielen Frustration wegen des Hin und Hers bei Vaxzevria, wie der Impfstoff von AstraZeneca jetzt heißt. Veränderungen in der Impfreihenfolge könnten nun helfen, dass es zu keinen großen Verzögerungen kommt. Informationen von Caroline Born.
Eine neue Altersbeschränkung für den Impfstoff von AstraZeneca hat erneut für Diskussionen gesorgt. Das Präparat soll wegen weiteren Fällen von sogenannten Hirnvenenthrombosen nur noch für über 60-Jährige eingesetzt werden. An Jüngere nur auf deren Risiko und in Absprache mit dem Hausarzt. Mit der Neubewertung gehen die Bundesländer unterschiedlich um. Einige Länder wie Berlin oder Nordrhein-Westfalen bereiten bereits die Abgabe von AstraZeneca an Menschen ab 60 vor. Bund und Länder hatten beschlossen, dass die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen, die laut Impfreihenfolge eigentlich noch nicht dran wären, mit AstraZeneca geimpft werden darf. Andere Länder verzichten vorerst auf diese Möglichkeit. Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt begründen dies damit, dass die Zahl der nicht geimpften Menschen jenseits der 70 noch zu groß sei. Mit einem Rückschlag für die Impfkampagne rechnet der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nicht. Im SWR verweist er auf die etwa 25 Millionen Menschen über 60, die noch ohne Impfung seien.
Der Impfstoff wirkt sehr stark bei den also älteren Menschen, bei den über 60-Jährigen. Da haben wir sogar die Wirkung am Anfang unterschätzt. Der Wirkstoff ist in einigen Gruppen sogar noch wirksamer als der hochwirksame BioNTech-Impfstoff. Von daher also glaube ich, dass die älteren Menschen sich auf der Grundlage dieser also Fakten überzeugen lassen.
Was mit den Jüngeren passiert, die erst eine Impfung mit AstraZeneca erhalten haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Auf eigenes Risiko ist eine zweite Dosis AstraZeneca möglich. Ansonsten müssen die Betroffenen die Entscheidung der Ständigen Impfkommission abwarten, erläutert deren Chef Thomas Mertens in der ARD.
Es kann wahrscheinlich so sein, dass man nach einiger Zeit eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff empfehlen wird. Aber das ist noch nicht endgültig entschieden, weil wir hierzu noch einige Daten heranziehen werden.
Heißt die mRNA-Impfung von Moderna oder BioNTech. Mit der Empfehlung wird Ende April gerechnet. Anders als Deutschland sieht die Europäische Arzneimittelbehörde EMA keinen Grund zur Einschränkung bei der Anwendung von AstraZeneca. Kommende Woche will die Behörde eine aktualisierte Empfehlung dazu abgeben. Bereits gestern gab die EMA bekannt, dass ihre Analyse momentan keine altersspezifischen Risiken ergebe. Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen, kritisiert das Krisenmanagement der Bundesregierung als planlos.
Das ist natürlich Gift in Vertrauen und eine abgestimmte Strategie. Das untergräbt nicht nur das Vertrauen in einen Impfstoff, sondern vor allem auch in die entsprechenden Zulassungsbehörden in Deutschland und Europa. Hier hätte ich mir mehr Koordination von der Bundesregierung als Schaltstelle in diesem Prozess gewünscht.
Angela Merkel hatte die Entscheidung verteidigt, obwohl sie Verunsicherung auslösen könne. Die Kanzlerin sagt, sie setze auf Transparenz, um Vertrauen zurückzugewinnen. Unterdessen nimmt die Debatte um die Notbremse wieder Fahrt auf, nachdem die Kanzlerin von den Ländern gefordert hatte, sie schärfer zu ziehen. In einem gemeinsamen Brief haben nun die Länderchefs aus Bayern und Baden-Württemberg dieses Vorgehen bekräftigt, indem sie in Anlehnung an Merkels Worte schreiben: Die Lage ist ernst, ernster als viele glauben. Markus Söder und Winfried Kretschmann fordern ihre Ministerpräsidentenkollegen bei einer Inzidenz über 100 dazu auf, nächtliche Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen zu verhängen.
Der Beitrag von Caroline Born. Und während Deutschland versucht, die unter 60-Jährigen vorerst nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff Vaxzevria zu impfen, gehen die Meinungen über die Notwendigkeit des Schrittes auf internationaler Ebene noch auseinander. In Frankreich werden schon seit fast zwei Wochen nur über 55-Jährige damit geimpft. In Großbritannien zum Beispiel wird das Mittel ohne Einschränkungen weiter benutzt. Heute hat auch die Europäische Arzneimittelbehörde erneut dazu Stellung genommen und ebenfalls betont, die Empfehlungen bleiben, wie sie sind, ohne neue Einschränkungen. Bettina Klein berichtet.
Die allgemeine Einschätzung der EMA bleibt bisher unverändert. Am 18. März hatte die Europäische Arzneimittelbehörde bereits vorläufig mitgeteilt, dass nach ihrer Ansicht die Vorteile des AstraZeneca-Impfstoffs die Risiken von Nebenwirkungen überwiegen. Unsere Position hat sich nicht geändert, sagte EMA-Chefin Emma Cook am Nachmittag.
We concluded at the time that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 with its associated risk of hospitalization and death outweigh the risks of side effects and our position has not changed.
Denn bis jetzt hat die Überprüfung keine spezifischen Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht oder eine Vorgeschichte von Gerinnungsstörungen für die sehr seltenen Thromboseereignisse ergeben.
The experts have advised us that they have not been able to identify specific risk factors including age, gender or previous medical history of clotting disorders for these very rare events.
Ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Impfstoff ist nicht nachgewiesen, aber er ist möglich und daher werden die weiter eingehenden Fälle weiter untersucht. Ein Blick auf die Zahlen. Bisher wurden 62 Fälle der Gehirnvenenthrombose registriert bei 9,2 Millionen Impfungen mit AstraZeneca im europäischen Wirtschaftsraum. 62 Fälle bis zum 22. März. Darin sind die jüngsten in Deutschland aufgetretenen noch nicht vollständig enthalten, so die Behördenchefin auf Nachfrage.
I'm going to have to check this, how many cases from the... It includes a significant number of the German cases, but certainly not all of them, because I believe the evaluation has only been done very recently on these.
Interessant ist die Statistik. Unabhängig von der Impfung besteht allgemein in der Bevölkerung eine höhere Wahrscheinlichkeit bei Frauen zwischen 30 und 45 Jahren für die schwere Thromboseerkrankung. Gleichzeitig wurden jedoch viel mehr Frauen als Männer mit dem AstraZeneca-Wirkstoff geimpft, und zwar im Verhältnis 2:1. Das macht es schwierig, die beiden Faktoren, höheres Risiko einerseits und die reine Statistik andererseits, zu entflechten, sagte Peter Arlett von der Europäischen Arzneimittelagentur.
There's a kind of about a 2:1 ratio of women to men. And they do tend to be younger women. And this is why it is at this stage difficult to disentangle the fact that there has been a preponderance of reports of this very rare potential side effect in women and in younger women in particular.
Bei unter 60-Jährigen lasse sich aber schon jetzt ein höheres Auftreten der Gehirnvenenthrombose erkennen, als auf Grundlage der bisherigen Daten aus der Gesamtbevölkerung zu erwarten gewesen wäre. Die Rede ist von einem Risikofaktor 1:100.000. Nächste Woche wird die EMA zu weiteren Beratungen zusammenkommen und dann wohl eine aktualisierte Empfehlung herausgeben. Die fortlaufende Prüfung erfolgt grundsätzlich, solange ein Wirkstoff auf dem Markt ist. Das ist ein Unterschied zur Notfallzulassung. Sollte doch noch ein ursächlicher Zusammenhang der Gehirnvenenthrombose mit dem Impfstoff nachgewiesen werden, könnten weitere Warnhinweise erfolgen. Insgesamt sieht sich die Europäische Arzneimittelbehörde nur in der Situation, den Mitgliedstaaten seriöse wissenschaftliche Informationen zu geben. Die Risikoabwägung, so die EMA, treffe dann jeder Staat für sich.
Der Beitrag von Bettina Klein. Schon wieder also Aufregung und Verwirrung um den Impfstoff von AstraZeneca. Die Europäische Arzneimittelbehörde rät vorerst nicht zur Einschränkung. Auch die Weltgesundheitsorganisation sieht keinen Anlass für eine Anpassung der Empfehlung, noch nicht zumindest. In Deutschland wird der Impfstoff aber vorerst nur noch an Menschen über 60 Jahre verimpft. Über die aktuelle Lage sprechen wir mit Lisa Federle, leitende Notärztin und Pandemiebeauftragte in Tübingen und Initiatorin des Testprojektes Öffnen mit Sicherheit. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Halten Sie als Ärztin die Entscheidung für richtig, die Impfung vorerst einzuschränken, wie Deutschland das getan hat?
Ja, muss ich sagen, weil ich glaube, die Bevölkerung ist mittlerweile so verunsichert durch das dauernde Hin und Her, dass man dann doch irgendwo auf Sicherheit aus sein muss. Und ich glaube, auch bei Medikamenten ist es was anderes, wie wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, mit Tests oder sonst irgendwas experimentiere.
Anfang März, da haben Sie noch dem SWR gesagt, so langsam vertrauen die Menschen dem AstraZeneca-Impfstoff. Wie schwerwiegend ist jetzt dieser neue Rückschlag durch die neue Entwicklung?
Ich glaube, dass der massiv ist. Es gibt natürlich, ich habe ja selber auch eine Praxis, es gibt Patienten, die mir gesagt haben, sie würden das jederzeit nehmen. Aber ich habe heute schon die erste Patientin, die Angst hatte, dass sie irgendwelche Blutungen hat. Ich hatte Patienten, die kamen und gesagt haben, sie haben die erste AstraZeneca-Impfung, sie möchten nicht mehr geimpft werden, was ich empfehlen würde. Und ich habe x Anrufe bekommen von Menschen, die ich noch nicht mal kenne, die mich gefragt haben, was ich ihnen empfehlen könnte.
Wie gehen Sie mit diesen Menschen um, die jetzt eine Impfung bekommen haben und auf die zweite warten oder beziehungsweise nicht mehr mit AstraZeneca geimpft werden wollen?
Ich glaube, man sollte niemanden zwingen dazu, sich mit was impfen zu lassen, wovon er nicht überzeugt ist. Das hat keinen Sinn. Insofern, wenn jemand Angst hat, macht es überhaupt keinen Sinn, denjenigen total zu überreden. Dem sage ich dann einfach, er soll sich einfach mit dem BioNTech oder Moderna impfen lassen. Ja. Es gibt aber natürlich auch Gruppen von älteren Menschen, gerade über 60-Jährige, denen rate ich das schon dann.
Es muss ja auch generell jetzt wieder fleißig umorganisiert werden. Wie planen Sie das in Tübingen vor Ort? Also wie muss man das angehen, damit da nicht wieder viel Zeit verloren geht?
Also wir hatten sowieso wenig AstraZeneca-Termine im Impfzentrum vergeben. Das waren, glaube ich, ganz, ganz wenig. Insofern mussten wir da gar nicht so viel umorganisieren. Bei mir in der Praxis ist es so, dass ich jetzt die Auskunft bekommen habe, dass wir nächste Woche BioNTech-Impfstoff bekommen. Und damit habe ich das Problem erstmal Gott sei Dank nicht. Obwohl ja Söder gestern gesagt hat, dass die Hausärzte dann AstraZeneca verimpfen sollen.
Er hat auch gesagt, wer sich traut, der soll auch die Möglichkeit haben. Glauben Sie, dass so Sätze besonders ermutigend sind?
Also sagen wir so, wenn einer zu mir sagt, wenn ich mich traue, dann kann ich das Medikament nehmen, dann wäre ich eher abgeschreckt. Mhm. Weil das hört sich ja schon an. Trauen heißt ja, dass es auch eine andere Seite gibt. Aber er hat es anders gemeint, nehme ich an, weil ich kenne auch Patienten, die sagen, ihnen ist es egal. Sie würden auch AstraZeneca nehmen, weil sie einfach solche Angst haben vor Covid-19, von einer Infektion, dass sie lieber dann das Risiko einer Impfung in Kauf nehmen. Und das ist ja schon deutlich geringer. Das muss man auch ganz klar sagen.
Und diese Menschen, die den Impfstoff eben haben wollen, aber nicht bekommen können, die warten seit Monaten auf einen Termin. Muss man generell noch stärker von der Impfreihenfolge abweichen in Zukunft, Ihrer Meinung nach?
Also meiner Meinung nach muss man das so schnell wie möglich in die Hände der Hausärzte komplett übergeben. Und der Hausarzt kann dann auch wirklich korrekt entscheiden, wen er zuerst impft und wen nicht. Ich weiß doch ganz genau, welche von meinen Patienten welche Krankheiten haben und welche wann in Frage kommen. Das habe ich doch letztes Jahr mit der Pneumokokkenimpfstoff, also für Lungenentzündung, genauso gemacht. Der war auch total rar. Da habe ich genauso triagiert und gesagt, für den ist es wichtig, der ist sowieso, hat ein Problem mit der Lunge und für den anderen ist es eben nicht so wichtig. Also wir lernen das doch als Ärzte.
Ich will mit Ihnen jetzt noch über das Tübinger Pilotprojekt sprechen. Öffnen mit Sicherheit, mit offenen Läden, Theatern, Außengastronomie. Grundlage dafür ist ja die sehr strikte Teststrategie. Das wurde ja vor 5 Tagen, wurde der Modellversuch verlängert bis zum 18. April. Und jetzt ist die Inzidenz in diesen letzten Tagen ja stark angestiegen. Auf jetzt die neue Zahl ist 89,6. Wie lange halten Sie es noch für richtig, das Projekt, was ja durchaus vielversprechend war am Anfang, weiterlaufen zu lassen?
Also unter den Bedingungen halte ich es eigentlich nicht mehr wirklich für richtig und habe auch kein Problem, wenn man es pausiert. Erstens ist die Welle doch ziemlich stark mittlerweile. Zweitens, was aber viel schwerer wiegt, ist, dass wir so viele Auswärtige zu Besuch haben hier, dass die Stadt wirklich voll ist mit Menschen, die natürlich eigentlich nur ihr Leben dann genießen wollen, was ich ja verstehe. Das ist nicht so, dass ich das nicht verstehen kann, ja. Mhm. Aber die kommen, die teilweise sich überhaupt nicht an die Schutzregeln halten. Ja, die denken, jetzt bin ich freigetestet, jetzt kann ich Halligalli machen. Aber auch viele, sie müssen sich ja nur testen lassen, wenn sie in die Außengastronomie gehen wollen, wenn sie einen Kaffee to go haben wollen und sich bei uns auf die Stiftskirchentreppe setzen, dann brauchen sie sich nicht testen lassen. Und es sind ganz, ganz viele, die kommen, die sich eben dann nicht testen lassen haben und die Sachen als einfach to go mitgenommen haben oder gegessen und sich aber trotzdem in der Stadt aufhalten, weil das natürlich auch spannend ist, dieses bunte Leben zu betrachten.
Sie haben auch am Anfang gesagt, auch ein bisschen als Widerspruch zu Menschen, die das nicht so gern gesehen haben, diese Öffnung, dass dieses Projekt auch Menschen eben Hoffnung machen kann, weil sie den Weg sonst eventuell nicht mehr mitgehen. Jetzt sieht man, dass viele Menschen nach Tübingen kommen und auch dort das Maskengebot ignorieren. Ist das ein trauriges Ergebnis vielleicht der Studie, dass sich selbst dann scheinbar nicht genug Menschen an die Hygienemaßnahmen halten, wenn solche Öffnungsstrategien versucht werden? Hilft dann am Ende nur ein Lockdown?
Also sagen wir mal so, ich glaube, dass es
zumindest jetzt, also wenn wir das Projekt jetzt abbrechen würden oder wenn es abgebrochen würde, ja, dann wäre es zumindest so, dass man sagen könnte, man hat einen Weg versucht und es zeigt sich, dass zu diesem Zeitpunkt dieser Weg nicht möglich ist. Eben weil Menschen sich nicht dran halten, aber vielleicht auch, weil das Virus mit zu aggressiv ist und so weiter. Ich kann das jetzt noch gar nicht so beurteilen, aber es ist sicherlich so. Auf der anderen Seite, was ich da als Gegenargument nennen muss, ist auf jeden Fall, dass man es auch nicht wirklich so bewerten kann, weil Sie müssen sich überlegen, wir machen Tests noch und nöcher. Ist doch logisch, wenn ich am Tag im Schnitt 8000 Leute teste, dass ich deutlich mehr Positive rausfinde, wenn die Inzidenz im ganzen Land höher ist, als wenn ich irgendwo gerade mal 500 Tests am Tag mache, was schon viel ist für eine Stadt. Das heißt, die Inzidenzen, also die Positiven, werden ja nicht bemessen an der Testrate, sondern die sind einfach komplett. Das heißt, wenn das komplett gewertet wird, habe ich natürlich höhere ansteigende Inzidenzen in so einer Situation. Das wäre ja verrückt, wenn es so nicht wäre.
Glauben Sie, dass diese Verlängerung des Modellversuchs bis zum 18. April, dass jetzt auch bis zum 18. April durchgezogen wird? Oder rechnen Sie jetzt auch damit, dass das vorzeitig abgebrochen wird?
Nein, ich rechne damit, dass es vorzeitig pausiert wird. Und den Weg kann ich durchaus gehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Was mir wichtig ist, zu betonen, dass ich glaube, dass man dieses Projekt auf jeden Fall weiterführen muss und was ich als Erfolg werte. Mir ist ja als Ärztin immer das Wichtigste, das Leben des Menschen und das Leben zu schützen. Also mir geht es jetzt nicht hier, ich bin nicht eine Unternehmerin oder Gastwirtin oder sonst irgendwas, sondern mir geht es in erster Linie zu schauen, wie man Menschen das Leben schützt und auch die Menschen beschützt. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig und damit finde ich auch, ist ein Teil dieses Projekts auf jeden Fall ein Erfolg. Diese Diskussion, die ich seit Monaten führe über Tests, ist ja nie wirklich aufgenommen worden. Und wir werden gerade wegen der Impfung, wegen der Impfschwierigkeiten, wegen der fraglichen Neumutation, wo vielleicht auch der Impfstoff gar nicht wirkt, werden wir eine Strategie parallel dazu aufbauen müssen. Und die Chance haben wir jetzt mit Teststrategie, mit Nachverfolgungsstrategie, sprich einer App, mit Investieren in Medikamentenentwicklung. Wir können uns nicht ausschließlich nur aufs Impfen stürzen, wie wir ja jetzt gerade sehen.
Die leitende Notärztin und Pandemiebeauftragte in Tübingen, Lisa Federle, über die Impfstoffkampagne und die weitere Entwicklung des Tübinger Wegs. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn man abends durch die Straßen läuft oder fährt, da ist es oft gespenstisch still an vielen Orten. Ausgangssperren gibt es zwar an den wenigsten Orten, aber auch wenn man rausgeht, es gibt ja abends gerade nicht viel zu tun. Das Instrument der Ausgangssperre, das kann natürlich trotzdem eine Signalwirkung haben oder verhindern, dass sich die Menschen im privaten Bereich abends besuchen. Auf dem Weg könnte man ja kontrolliert werden. In Hamburg hat der Senat heute auf die dort steigenden Inzidenzzahlen reagiert und pünktlich zu Karfreitag kommen neue Einschränkungen, unter anderem eine Ausgangssperre ab 21 Uhr. Annette van Kuhwerden.
Steigende Infektionszahlen und die dritte Welle haben den rot-grünen Senat veranlasst, noch einmal die Regeln in Hamburg zu verschärfen und ab Karfreitag Ausgangsbeschränkungen zu beschließen. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD.
Das ist eine sehr wirksame Maßnahme nach dem, was wir aus anderen Ländern Europas wissen und was auch Epidemiologen sagen. Eine solche Ausgangsbeschränkung wirkt sehr stark auf Kontakte, die dann nicht mehr erfolgen. Und insofern ist das eine sehr wirksame Maßnahme zur Abschwächung des Infektionsgeschehens, die wir jetzt treffen müssen in dieser Phase.
Ausnahmen der Beschränkungen gelten in Hamburg, wenn man zur Arbeit muss, Angehörige pflegt oder mit dem Hund Gassi geht. Man kann auch noch abendliche Spaziergänge machen oder joggen gehen, allerdings nur allein. Dafür warb Tschentscher um Verständnis.
Jeder Schritt, den wir zu spät gehen, verlängert die Krise und damit natürlich auch die Auswirkungen, die wir in der Wirtschaft, in der Kultur, in unserem persönlichen Leben, im Sport, in vielen anderen Bereichen haben.
Die Lage sei ernst und erlaube kein halbherziges Handeln, erklärt auch die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen.
Das ist ein großer Grundrechtseingriff, kann nur zeitlich befristet ein Mittel sein, aber hoffentlich ein wirksames Mittel, um die Lage stärker unter Kontrolle zu kriegen. Wir haben ohnehin bei allen Maßnahmen geguckt, dass der Dreiklang aus wie wirksam ist sie, wie sinnvoll ist sie und wie verhältnismäßig ist sie, da auch tatsächlich abgebildet wird.
Lebensmittelgeschäfte werden in den nächsten nächsten 3 Wochen in Hamburg um 21 Uhr schließen. Die Kindertagesstätten gehen nach Ostern wieder in die Notbetreuung. Schulen werden ganz geschlossen, wenn der Inzidenzwert die 200er-Marke übersteigt. Die Ausgangsbeschränkungen werden durch die Polizei kontrolliert, versichert Innensenator Andi Grote. Mit Augenmaß.
Wir werden auch nicht, wenn jemand um 8:45 mit vollen Einkaufstüten schnellen Schrittes irgendwie noch nach Hause geht, da mit einem gezückten Bußgeldformular nebenher laufen. Aber wir müssen diese Ausgangsbeschränkung und ihre Einhaltung überwachen, sonst ist sie nicht wirksam und das werden wir auch tun.
Bis zum 18. April sollen die Ausgangsbeschränkungen und Verschärfungen gelten. Wie es dann weitergeht, wird in der nächsten Ministerpräsidentenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel am 12. April besprochen, erklärte Bürgermeister Tschentscher.
Frankreich wurde von Deutschland vor einigen Tagen schon wieder als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Infektionen nehmen zu. Nicht nur in Paris wird dort gerade die Lage auf den Intensivstationen eng. Lange hatte die Regierung versucht, mit regionalen Lösungen zu arbeiten. Doch heute hat Präsident Emmanuel Macron verkündet, es geht zurück in einen landesweiten Lockdown für 4 Wochen inklusive Schulschließung. Informationen von Christiane Kess.
Die bisherigen Maßnahmen haben nicht gereicht. Jetzt brauche man einen neuen Rahmen, so Emmanuel Macron. Der April wird entscheidend, glaubt der Präsident. Alle im Land müssten sich dafür engagieren. Wenn wir vereint bleiben und solidarisch, wenn wir es schaffen, uns in den nächsten Wochen zu organisieren, werden wir das Ende des Tunnels sehen.
Alors nous verrons le bout du tunnel.
Die Ärzte und das Pflegepersonal auf den überlasteten Intensivstationen mancher Regionen Frankreichs werden in den kommenden Tagen Unterstützung bekommen, versprach der Präsident. Die bereits 7.000 Intensivbetten will er auf mehr als 10.000 erhöhen. Ein weiterer Punkt seiner neuen Strategie:
Les règles qui sont en vigueur.
Die Regeln, die in den 19 Departements mit erhöhter Wachsamkeit gelten, werden auf das ganze Land ausgeweitet, ab diesem Samstag und für 4 Wochen.
Et pour 4 semaines.
Das heißt, Geschäfte, die nichts für den täglichen Bedarf verkaufen, müssen im ganzen Land schließen. Von seiner Wohnung darf man sich nur noch in einem Radius von 10 Kilometern weit weg bewegen. Sonderregeln soll es für Grenzpendler geben. Macron appellierte an die Französinnen und Franzosen, ihre Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, auch über die Osterfeiertage. Homeoffice soll verstärkt werden. Das werden Eltern jetzt ohnehin beanspruchen müssen, denn alle Schulen werden für 3 Wochen schließen. Konkret heißt das, dass nächste Woche alle Unterricht zu Hause stattfindet. Danach werden in ganz Frankreich 2 Wochen Frühlingsferien sein. Dann dürfen Kindergarten- und Grundschulkinder wieder in die Institutionen. Für die Größeren gibt es eine weitere Woche Distanzunterricht. Ab 3. Mai sollen alle zurück in die Klassenzimmer. Macron verkündete die neuen Regeln nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Frankreich als eines der wenigen Länder die Schulen in der Pandemie so weit wie möglich offen ließ. Eine Linie, der die Regierung bis zuletzt strikt folgte. Der Präsident will außerdem vom Feuerwehrmann bis zum Tierarzt mobilisieren, um zu
vacciner.
Impfen, impfen, impfen. Ohne Feiertag, Samstag und Sonntag, genauso wie unter der Woche. Dazu soll Frankreich mehr Impfstoff kaufen, so wie im eigenen Land und in Europa produzieren. Europa werde nach und nach weltweit bei der Produktion von Impfstoffen an erster Stelle stehen, prophezeite der Präsident. Ab Mitte Mai will Macron das Land dann öffnen. Um diese Kultur wiederzubekommen, die uns so gefehlt hat, die Geschäfte, diese französische Lebensart, die Restaurants, die Cafés, die wir so sehr lieben. Macron verteidigte seine Entscheidung, trotz steigender Infektionszahlen bisher keinen harten landesweiten Lockdown verhängt zu haben. Das sei richtig gewesen. Da, wo sich viele unserer Nachbarn vor 4 Monaten für einen Lockdown entschieden haben, unsere deutschen Nachbarn zum Beispiel oder unsere italienischen Freunde, haben wir durch unsere gemeinsame Entscheidung wertvolle Tage der Freiheit dazu gewonnen und Wochen der Bildung für unsere Kinder. Wir haben Hunderttausenden Arbeitern erlaubt, den Kopf über Wasser zu halten, ohne die Kontrolle über die Pandemie zu verlieren. An die Verantwortung der Französinnen und Franzosen zu glauben, sei keine Wette, sagte Macron. Damit griff er ein Wort auf, das zunehmend die politischen Diskussionen bestimmt. Kritiker und Opposition werfen dem Präsidenten vor, er habe seine Wette verloren. Seine Rechnung, die Unternehmen, Geschäfte und Institutionen im Land so lange wie möglich offen zu lassen und gleichzeitig die Impfkampagne voranzutreiben, sei nicht aufgegangen. Die Pandemie dagegen explodiert.
Der Bericht von Christiane Kess und nun weitere Berichte in aller Kürze. Der in Russland inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny hat angekündigt, in den Hungerstreik zu gehen. Christina Nagel.
Da ihm im Straflager nach wie vor eine angemessene medizinische Behandlung verweigert werde, trete er in den Hungerstreik, erklärte Nawalny in einem am Abend in den sozialen Medien veröffentlichten Brief an den Leiter des Straflagers. Er fordere, was jedem Gefangenen zustehe, eine Untersuchung durch einen Arzt und wirksame Medikamente. Er bekomme aber weder das eine noch das andere. In der vergangenen Woche hatten die Anwälte des 44-Jährigen erklärt, dass er seit Wochen unter Rückenschmerzen leide. Nawalny sprach heute von Lähmungserscheinungen in beiden Beinen. Seine bisherige Behandlung soll sich nach Angaben der Anwälte auf Schmerztabletten und Salbe beschränkt haben. Es sei zwar ein MRT in einem zivilen Krankenhaus gemacht worden, eine Diagnose aber habe Nawalny nicht bekommen. Der Kreml-Kritiker warf der Lagerleitung zudem erneut Folter durch Schlafentzug vor. Er werde weiterhin jede Nacht 8-mal geweckt, angeblich weil Fluchtgefahr besteht.
US-Präsident Joe Biden hat heute einen billionenschweren Infrastrukturplan vorgestellt. Katrin Brandt.
Brücken, Straßen, Schienen. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung ist die Infrastruktur der USA teilweise in sehr schlechtem Zustand. Experten schätzen den Investitionsrückstau auf über 2 Billionen Dollar. Das sind über 1,7 Billionen Euro. So viel Geld will Joe Biden tatsächlich in die Hand nehmen, dabei aber eigene Schwerpunkte setzen. Denn es geht ihm auch darum, soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen und in die Zukunft zu investieren. Schlechte Wasserqualität und fehlende Kanalisation treffen vor allem ärmere US-Bürger, darunter auch viele Afroamerikaner. Die Pandemie hat zudem die Schwächen der Versorgung mit schnellem Internet bloßgelegt. Wie bisher bekannt wurde, sollen auch hunderte Milliarden in die bessere Versorgung alter Menschen fließen. Biden will zudem Elektromobilität und erneuerbare Energien fördern. Schwierig wird es mit der Finanzierung. Höhere Unternehmenssteuern, höhere Steuern auf Benzin oder eine Maut auf Straßen stehen zur Diskussion. Der Präsident hat zwar erklärt, dass er auch die Republikaner mit ins Boot holen will, die fürchten aber, das Infrastrukturpaket sei ein trojanisches Pferd für linke Jobkiller. Auch unter den Demokraten gibt es unterschiedliche Vorstellungen, was alles finanziert werden soll.
Nach dem Ergebnis der vierten Parlamentswahl in den letzten 2 Jahren hat der israelische Staatspräsident zu Pragmatismus bei der Regierungsbildung aufgerufen. Tim Aßmann.
Auch nach Auszählung aller Stimmen bleibt es beim politischen Patt in Israel. Stärkste Kraft wurde die nationalkonservative Likud-Partei des unter Korruptionsanklage stehenden Premiers Netanyahu, mit deutlichem Abstand vor der liberalen Zukunftspartei des bisherigen Oppositionsführers Lapid. Netanyahu und seine Ultrarechten sowie streng religiösen politischen Partner kommen ebenso wenig auf eine Parlamentsmehrheit wie der Anti-Netanyahu-Block, eine breite Allianz aus liberalen, linken, rechten und arabischen Gruppierungen. Die rechtsgerichtete Yamina-Partei und die arabische Ra'am-Partei haben sich noch nicht festgelegt, welches Lager sie unterstützen. Staatspräsident Rivlin wird in der kommenden Woche Empfehlungen aller Parteien entgegennehmen und dann entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Als ihm nun das amtliche Endergebnis übergeben wurde, appellierte Rivlin an die Akteure, die innenpolitische Dauerkrise, die das Land seit mehr als 2 Jahren lähmt, zu beenden und eine weitere Neuwahl zu verhindern. Er hoffe, dass die gewählten Politiker auf das Volk hören würden, sagte der Staatspräsident, und er ergänzte, das israelische Volk wolle unkonventionelle Lösungen und die Zusammenarbeit der verschiedenen politischen Kräfte.
New York hat als 15. Bundesstaat in den USA ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verabschiedet. Peter Mücke.
Jahrelang war über die Freigabe von Cannabis in New York gestritten worden, doch entweder konnten sich die Abgeordneten nicht einigen, wie Lizenzen und Einnahmen verteilt werden sollen, oder Gouverneur Cuomo legte sein Veto ein. Angesichts eines Haushaltslochs von 15 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr ging es jetzt aber ganz schnell. Beide Kammern des Parlaments in Albany stimmten mit großer Mehrheit einem Gesetzentwurf zu, den Cuomo jetzt noch unterzeichnen muss. Was jedoch als Formsache gilt, der politisch angeschlagene Gouverneur kann positive Schlagzeilen gebrauchen. Er verspricht Steuereinnahmen von 350 Millionen Dollar im Jahr und bis zu 60.000 neue Jobs. Außerdem solle die Legalisierung von Cannabis ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Zu lange habe das Verbot unverhältnismäßig stark die nicht weiße Bevölkerung getroffen. Mit der Reform sollen Vorstrafen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum aus den Registern gelöscht werden. Das Gesetz sieht vor, dass Erwachsene ab 21 3 Unzen Cannabis, etwa 85 Gramm, für den Eigengebrauch besitzen dürfen. Speziell lizenzierte Shops sollen den Verkauf übernehmen. Zudem sollen New Yorker auch für den Eigenverbrauch Hanf anpflanzen dürfen. Bis zur vollständigen Umsetzung des Gesetzes wird es jedoch noch mindestens bis zum kommenden Jahr dauern.
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im März leicht gesunken. Eva Lambi-Schmidt.
Trotz der Corona-Pandemie sei der deutsche Arbeitsmarkt außerordentlich widerstandsfähig, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, zu den jüngsten Zahlen. Die Daten könnten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeitslosigkeit während der Corona-Krise insgesamt steigt. Denn in diesem März sind fast 500.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als ein Jahr zuvor. Das Instrument der Kurzarbeit ist laut Hubertus Heil die tragende Säule der Arbeitsmarktpolitik, um Massenarbeitslosigkeit abzuwenden. Stand Februar waren 2,9 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Außerdem setzt der Arbeitsminister mit Ausbildungsprämien darauf, dass in diesem Jahr alle Schulabgänger eine Chance auf eine Ausbildung erhalten. Es soll keinen Corona-Jahrgang geben. Flächendeckende Impfungen und Testungen seien die Grundlage dafür, dass die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sich wieder erholen.
Die europäische Autoindustrie hat sich offen für eine mögliche Verschärfung der Kohlendioxid-Grenzwerte gezeigt. Jakob Meyer.
Europas Autobauer zeigen sich offen für schärfere CO2-Grenzwerte unter der Voraussetzung, dass die EU-Staaten mehr Ladestationen und Wasserstofftankstellen errichten. Jedes neue CO2-Ziel für 2030 für Autos müsse an einen entsprechenden Ausbau der Infrastruktur geknüpft werden, fordert BMW-Chef Oliver Zipse. Er ist derzeit Vorsitzender des Europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA. Nach Zipses Worten bleiben die Fahrzeughersteller dem Ziel einer klimaneutralen Mobilität verpflichtet und sie bringen schnell die nötige Technologie auf den Markt, aber das könne keine einseitige Verpflichtung sein. Nach Ansicht des BUND allerdings ist es nicht Aufgabe der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, den Umbau der Autokonzerne zu finanzieren. Der Verkehrsexperte des Umweltverbandes Jens Hilgenberg verlangt, dass der Aufbau von Ladestationen in allererster Linie von den Autoherstellern bezahlt werden solle, die ihre Fahrzeuge verkaufen wollen. Die Europäische Union hat im vergangenen Dezember ein schärferes Klimaziel für 2030 beschlossen, um die Vorgaben der Pariser Vereinbarung zu erfüllen. Deshalb muss die EU unter anderem im Verkehrsbereich mehr unternehmen, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu drosseln. Entsprechende Vorschläge der EU-Kommission werden für Juni erwartet.
Und an der Börse beendet der DAX einen starken Monat bei 15.008 Punkten und verpasste dabei nur knapp einen Rekord. Samir Ibrahim.
Für den deutschen Aktienmarkt geht an diesem vorletzten Handelstag einer verkürzten Woche einer der besten Märzmonate der Geschichte zu Ende. Insgesamt kommt der DAX auf ein Plus von rund 9%, der stärkste März seit mehr als 10 Jahren. Mit dabei ständig neue Rekordstände. Der letzte lässt sich nicht ganz halten, aber der deutsche Aktienindex geht mit einem Stand von 15.008 Punkten in den April. Die sonst gern üblichen Gewinnmitnahmen sind dabei unterblieben. Auch die anfängliche Angst vor einer steigenden Inflation hat für Anleger ihren Schrecken erst einmal verloren. Hier war befürchtet worden, dass sich die Notenbanken zu einer Abkehr von ihrer Niedrigzinspolitik genötigt sehen könnten. Doch die haben inzwischen signalisiert, dass es dazu aus ihrer Sicht keine Veranlassung gibt. Investoren schichteten heute um, standen angesichts der Kurszuwächse gestern die konjunkturunabhängigen Aktien auf der Verkaufsliste, wurde dort nun nachgekauft. Papiere von RWE legten um rund 3% zu. E.ON gewannen gut 1,5%. Ganz unterschiedlich reagierten die Kurse der Autoaktien. Papiere von VW und Continental gaben nach. Die Papiere von BMW gewannen nach einem guten Ausblick für das Asiengeschäft. Aktien von Daimler legten nach der Bekanntgabe einer ordentlichen Dividende ebenfalls deutlich zu.
Der Beziehungsstatus zwischen Polen und der EU ist schon seit längerer Zeit kompliziert. Ein Hauptgrund: die Umbauarbeiten im polnischen Justizsystem durch die nationalkonservative PiS-Regierung. Wegen eines Gesetzes zur Disziplinierung von Richtern ging es da schon im letzten Jahr sogar vor den Europäischen Gerichtshof. Jetzt steht da die nächste Runde an. Die EU-Kommission hat Polen erneut verklagt. Paul Vorreiter.
Wieder einmal hat Warschau Ärger mit Brüssel. Es geht um einen zentralen Teil der polnischen Justizreform, um ein Gesetz, mit dem seit Anfang 2020 Richter diszipliniert werden können. Das heißt, herabgestuft oder entlassen werden, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts in Frage stellen. Ebenso verbietet ihnen das Gesetz, sich politisch zu betätigen. Außerdem geht es um die 2018 gegründete Disziplinarkammer beim obersten polnischen Gericht. Die muss ihre Arbeit eigentlich bereits seit Frühjahr vergangenen Jahres ruhen lassen, das hatte der EuGH bereits entschieden. Die EU-Kommission kritisiert jedoch, dass die Kammer weiter Entscheidungen treffe, die sich direkt auf die Berufsausübung von Richtern auswirkten. Die Entscheidung, die Immunität von Richtern aufzuheben, muss von unabhängigen Stellen getroffen werden. In Polen ist die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Disziplinarkammer des obersten Gerichts aber nicht gewährleistet, sagte EU-Justizkommissar Didier Reinders. Die Brüsseler Behörde hatte aus ihrer Sicht versucht, im Dialog mit Polen die beanstandeten Probleme zu lösen, jedoch vergeblich.
To conclude,
wir schlussfolgern, dass es den polnischen Behörden nicht möglich war, die Bedenken auszuräumen. Deshalb hat die EU-Kommission entschieden, in dieser Angelegenheit den Europäischen Gerichtshof zu beauftragen. Um keine Zeit zu verlieren, rief die Kommission die höchsten EU-Richter dazu auf, vor einem endgültigen Urteil bereits vorläufige Maßnahmen zu verhängen. Den Gang zum EuGH bewertet die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley als überfällig.
Was mir fehlt, ist die Androhung von Zwangsgeld. Das ist allerdings ein Antrag, der auch noch in der mündlichen Verhandlung gestellt werden kann. Und ich hoffe, dass die Kommission dies auch noch tun wird. Ich freue mich darüber, dass der Druck auch von Seiten des Europäischen Parlaments Wirkung gezeigt hat.
Auch der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner begrüßt den Schritt der Klage und betont, dass die polnische Justizreform auch über Polen hinaus wirke.
Die Einschränkungen, die Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz ist nicht etwas, was wir in Europa akzeptieren können. Wir haben viele auch Zusammenarbeit im justiziellen Bereich. Auch da ist es essentiell wichtig, dass tatsächlich in jedem Mitgliedstaat man sich auch auf die Unabhängigkeit der Justiz verlassen kann. Und deswegen ist das auch ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit in Europa insgesamt.
Wegen der polnischen Justizreformen ist die EU-Kommission schon seit Jahren mit Warschau über Kreuz. Immer wieder ruft die Behörde das Land zum Einlenken auf. Die Regierung in Warschau zeigt sich wenig beeindruckt, so auch jetzt. Der Antrag habe weder eine juristische noch eine faktische Begründung, schrieb Polens Regierungssprecher Piotr Müller auf Twitter.
Paul Vorreiter. Für Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer können sie eine wichtige Stütze sein, Betriebsräte. Nur in den letzten Jahrzehnten gab es immer weniger davon. Das Bundeskabinett hatte sich schon länger vorgenommen, einen Gegentrend einzuleiten, in dem zum Beispiel die Gründung und Wahl von Betriebsräten erleichtert wird. Und heute wurde das entsprechende Gesetz beschlossen. Johannes Kuhn.
Bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, nun gerade noch rechtzeitig auf den Weg gebracht. Vereinfachte Betriebsratsgründungen sind ein Schlüsselprojekt von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Wir wollen, dass es wieder mehr Betriebsräte in Deutschland gibt. Wir wollen Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitswelt Mut machen, Betriebsräte zu gründen. Und wir wollen die Rechte der Betriebsräte so gestalten, dass sie den Wandel der Arbeitsgesellschaft mitgestalten können.
Die Zahl der Betriebsräte geht zurück. Weniger als 10% der in Frage kommenden Firmen haben einen Betriebsrat, so das Arbeitsministerium. Und immer wieder machen Fälle Schlagzeilen, bei denen Firmen Betriebsratsgründungen zu verhindern versuchen. Der Gesetzentwurf setzt nun vor allem an zwei Punkten an. Einmal soll die vereinfachte Betriebsratswahl ausgeweitet werden. Bislang galt sie bei Betrieben von bis zu 50 Mitarbeitern, künftig bei bis zu 100 Mitarbeitern, wenn der Arbeitgeber zustimmt, bei bis zu 200. Das vereinfachte Wahlverfahren besteht im Kern aus verkürzten Fristen und kommt ohne die komplizierte Listenwahl aus. Außerdem müssen Kandidierende laut Gesetzentwurf weniger Unterstützerunterschriften sammeln als bislang. Um den zweiten Punkt war zwischen Arbeits- und Wirtschaftsministerium hart gerungen worden. Den Kündigungsschutz für die Organisatoren der Wahlen. Künftig genießen laut Entwurf nicht nur 3, sondern 6 Beschäftigte Kündigungsschutz, wenn sie zur Wahl eines Betriebsrats einladen. Der Schutz vor ordentlichen Kündigungen soll außerdem bereits vor der Wahleinladung greifen. Also dann, wenn sich die Arbeitnehmer gerade organisieren. Voraussetzung: Die Initiatoren müssen eine beglaubigte Erklärung abgeben, einen Betriebsrat gründen zu wollen. Der erweiterte Kündigungsschutz soll Einschüchterungsversuche abwehren. Hubertus Heil.
Dieses Gesetz ist also auch eine klare Ansage an Arbeitgeber. Ich sage dies gerade im Blick auf einige US-amerikanische Konzerne, die Mitbestimmungsrechte mit Füßen treten. Wer versucht, Betriebsratswahlen zu verhindern, Betriebsräte zu schikanieren oder ihre Arbeit zu behindern, hat mich zu einem entschiedenen Gegner.
Ebenfalls umstritten war die Mitsprache von Betriebsräten bei Digitalisierungsfragen, konkret bei Homeoffice-Regelungen und dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Dabei geht es darum, dass softwarebasierte Entscheidungen nicht indirekt Mitspracherechte aushebeln. Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
Der Digitalisierung und damit auch der künstlichen Intelligenz gehört sicherlich die Zukunft in unseren Betrieben. Aber wenn zum Beispiel künstliche Intelligenz genutzt wird bei der Personalauswahl, dann glaube ich, ist es selbstverständlich, dass man da dem Betriebsrat auch ein Mitwirkungsrecht einräumt. Es kann ja nicht so sein, dass die üblichen Verfahren, in denen der Betriebsrat zu beteiligen ist, bei künstlicher Intelligenz ausgeschaltet werden.
Keinen Dissens gab es darin, Betriebsräten rechtlich auch Online-Beschlüsse zu ermöglichen. Die Union ist bei den Betriebsräten der SPD entgegengekommen. Die Sozialdemokraten geben dafür an anderer Stelle ihren Widerstand auf, nämlich bei der Verlängerung der Corona-Sonderregeln für Erntehelfer. Erntehelfer dürfen normalerweise 70 Tage im Jahr weitestgehend sozialversicherungsfrei in Deutschland arbeiten. Wie bereits im vergangenen Jahr wird diese Arbeitserlaubnis nun verlängert, und zwar auf 102 Tage.
Klare Kante gegen Extremismus und Rassismus. Das wollten CDU, CSU und SPD symbolisieren, als das Kabinett Ende November einen 89-Punkte-Plan vorgestellt hat. Länger im Fokus dabei stand auch das sogenannte Demokratiefördergesetz, das monatelang verhandelt wurde. Doch bei der Umsetzung gibt es nun Probleme, denn die Unionsfraktion meldet erneut Bedenken an. Im Mittelpunkt die mögliche Unterstützung von als zu links empfundenen Organisationen. Der Bericht von Gudula Geuter.
Der Streit um das Demokratiefördergesetz ist älter als diese Koalition. Jetzt droht das Projekt zu scheitern. Demokratieförderung findet auf vielen Ebenen, auch durch mehrere Ministerien, statt. Mit dem Demokratiefördergesetz war aber seit Jahren eine ganz bestimmte Spielart gemeint: die Unterstützung von gesellschaftlichem Engagement für Demokratie und gegen Extremismus, also von gesellschaftlichen Initiativen vor Ort. Auch das gibt es seit vielen Jahren, allerdings mit einer wesentlichen Einschränkung. Der Bund darf vor allem Modellprojekte fördern, und die sind nach ihrer Definition zeitlich begrenzt. Das verhindert Planungssicherheit für die Initiativen. Einer stärkeren Förderung dieser oft eher linksorientierten Projekte allerdings stehen mindestens Teile der Unionsfraktion skeptisch gegenüber, anders als zuletzt Bundesinnenminister Horst Seehofer. Nach dem Mord an Walter Lübcke und den Anschlägen von Halle und Hanau wurde das Demokratiefördergesetz im Dezember Teil des 89-Punkte-Plans des Bundeskabinetts gegen Rechtsextremismus und Rassismus mit leicht geändertem Namen. Seitdem geht es auf Wunsch der Union um das wehrhafte Demokratiegesetz. Heute sollten die Eckpunkte dafür und für weitere Projekte nach Einigung mit dem Innenministerium wiederum im Bundeskabinett verabschiedet werden. Die CDU-CSU-Fraktion widersprach in einem Brief an das Familienministerium mit einer weitreichenden Kritik. Man habe schon früher grundsätzliche Vorbehalte vorgetragen, denn die Notwendigkeit für ein weiteres Fördergesetz erschließe sich nicht. Allein in diesem Jahr seien rund 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Auf die Problematik der Planungssicherheit geht das Schreiben nicht ein. Konkreter wird es in einem weiteren Punkt, der ebenfalls seit vielen Jahren für Streit sorgt. 2011 hatte Christina Schröder, CDU, als Familienministerin eine sogenannte Extremismusklausel eingeführt, nach der geförderte Initiativen zusagen mussten, nur mit anderen zusammenzuarbeiten, die sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Viele verstanden das als generelle Misstrauenserklärung und Auftrag zur Spitzeltätigkeit. Die Eckpunkte sehen nun vor, dass wer gefördert werden will, im Antrag für das konkrete Projekt ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung abgeben muss. Der CDU-CSU-Fraktion reicht das nicht. Sie will ein gesondertes Bekenntnis. SPD-Politiker reagieren empört, allen voran Familienministerin Franziska Giffey, die sich enttäuscht zeigte. Eine Förderung von Modellprojekt zu Modellprojekt könne nicht die einzige Antwort auf eine dauerhafte Aufgabe sein. Man könne nicht einerseits Halle, Hanau und Chemnitz beklagen und andererseits bei diesem Gesetz kneifen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht zeigte sich empört. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums dagegen betonte, Horst Seehofer habe mehrfach deutlich gemacht, dass er sich dafür einsetze, dass das Gesetz eingebracht werde. Daran habe sich nichts geändert. Noch ist das Ende des Streits offen.
Der Bericht von Gudula Geuter. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zur Presseschau. Zusammengestellt von Andreas Diehl, gelesen von Martina Sturm-Wende.
Im Mittelpunkt steht der Wirbel um den AstraZeneca-Impfstoff. Dieser soll in Deutschland in der Regel nur an Menschen über 60 verabreicht werden. Nach Ansicht der Rheinpfalz aus Ludwigshafen hatten Bund und Länder beim jüngsten AstraZeneca-Beschluss gar keine Wahl. Wenn Institutionen wie die Ständige Impfkommission Empfehlungen aussprechen, wären die Entscheider politisch mit dem Klammerbeutel gepudert, grundsätzlich andere Wege zu gehen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung mahnt zur Gelassenheit. Es gibt so viele Medikamente, die wir trotz der markierten möglichen Nebenwirkungen nehmen, weil wir die eigentliche Gefahr bekämpfen wollen. Und so verhält es sich auch mit diesem Impfstoff. Die Gefahr, durch das ersehnte Vakzin schwer zu erkranken, liegt im Promillebereich. Die Gefahr, an Corona zu erkranken und schwerste Folgen davon zu tragen, ist dramatisch höher. Die Leipziger Volkszeitung ist mit der Entscheidung zu dem Impfstoff zufrieden. Was die Bundesregierung und die Länder jetzt herstellen, ist richtig und wichtig. Transparenz. Sie machen die Schwachstellen für alle öffentlich. Das ist vertrauensbildend, weil jeder damit weiß, dass Probleme nicht vertuscht oder verheimlicht werden. Zu einer anderen Einschätzung kommt die Neue Osnabrücker Zeitung. Der deutsche Umgang mit AstraZeneca ist ein gravierender Fall von Fehlentscheidungen, die sich bitter rächen werden. Dass die Ständige Impfkommission die Rufe von Impfspezialisten wochenlang ignorierte und erst jetzt nur noch Ältere statt Jüngere mit AstraZeneca impfen lassen will, ist ein schweres Versäumnis. Der Münchner Merkur empfiehlt, zeigt sich nun tatsächlich, dass viele Impftermine mit AstraZeneca kurzfristig abgesagt werden, muss die Politik reagieren. Wo es medizinisch verantwortbar ist, sollte verschmähter Impfstoff dann für die freigegeben werden, die ihn wollen, aber noch nicht dran sind. Kritik an der Corona-Politik äußert die Volksstimme aus Magdeburg. Deutschland erreicht die Impfziele nicht, ein selbstverschuldetes Versagen. Neben Lieferproblemen beim Impfstoff herrscht immer noch organisatorisches Chaos. Und mittendrin verbrennt der Gesundheitsminister persönlich einen millionenmal bewährten Impfstoff wie AstraZeneca. Und der Reutlinger Generalanzeiger befasst sich mit den Unstimmigkeiten zwischen den Bundesländern. Die neueste Aufführung in diesem absurden Corona-Theater um Macht, Deutungshoheit und Schuldzuweisungen liefern Winfried Kretschmann und Markus Söder. Die beiden haben ihren Ministerpräsidentenkollegen einen Brief geschrieben. Darin fordern sie die anderen Länder auf, einen härteren Corona-Kurs einzuschlagen. Da kennen sich zwei so gut aus, dass sie anderen Ratschläge erteilen können, lautet die Botschaft.
Danke, Martina Sturmwende, für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Alle unsere Beiträge, die können Sie nachhören bei uns in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.